Unser Europa könnte mit dieser Initiative stabiler werden, stabiler sein und sich auch dementsprechend weiterentwickeln.
Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und natürlich habe ich auch wieder heute Patrick Fritz an meiner Seite. Guten Morgen, Patrick, wie ist es dir?
Guten Morgen, Robin. Mir geht's sehr gut. Ich habe gerade ein langes Wochenende hinter mir und ich habe auch erfahren, dass Fronleichnam nicht überall in Deutschland ein Feiertag ist. Deswegen will ich die Leute nicht zu neidisch machen, aber jetzt sitze ich auch wieder am Schreibtisch.
Ja, ich habe das gesehen. Doch, du hast mich neidisch gemacht, leider. Aber
ja, aber auch
es sei
Absicht.
Dir gegönnt. es sei dir gegönnt. Bei mir darfst du das auch. Genau. In der heutigen Episode geht es um ein Thema, das in den letzten Monaten große Aufmerksamkeit in der Presse bekommen hat und ich würde auch sagen in der Banking-Blase, wie man so schön sagt. Es geht um Self-Sovereign Identity, kurz SSI. Wer jetzt mit dem Begriff gerade so gar nichts anfangen kann, ist gar nicht schlimm. Genau hier wollen wir heute Licht ins Dunkle bringen und auch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Hierzu haben wir uns einen Gast an die Seite geholt, nämlich Oliver Lauer, der aktuell das Thema im Referat für digitale Identitäten und Fintech beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband voranbringt und uns mit in das Thema mit reinnehmen kann. Guten Morgen, Oliver. Schön, dass du dabei bist.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und natürlich macht er mich auch neidisch, denn ich war dieses Wochenende nicht am Strand und auch nicht unterwegs, aber ich würde mich auch freuen, mal wieder das Meer zu sehen. Aber ja, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin seit über 30 Jahren in der Bank- und Versicherungswelt unterwegs, also wirklich ein Wandler zwischen den Welten. Mehr Technologe als Businessmensch, aber über die Jahre natürlich auch ein gewisses Verständnis für das Business hinter den entsprechenden Verticals entwickelt. Ja. Und auch durchaus eher T-Shape-Profil auf der einen Seite, kann ich noch tief in die Technologie eintauchen. Also ich codiere immer noch selber, programmiere und das habe ich mir auch mit 54 noch nicht verboten. Zwar nicht mehr so schnell und so agil wie die jungen Kollegen, aber ich kann es immer noch. Und auf der horizontalen Ebene bewege ich mich natürlich im Managementbereich und versuche hier die entsprechenden Brücken zu schlagen. Also vom Entwickler zu übersetzen zum Vorstand und vice versa. Und das ist auch das, was mich, glaube ich, ausgezeichnet hat und jetzt hoffentlich auch in der neuen Rolle hier beim DSGV auszeichnen wird.
Ja, und seit kurzem auch ein Podcast-Kollege mit dem Insurance Monday Podcast. Also kann ich nur empfehlen, hört da auch gerne mal rein. Ich glaube, heute Morgen wird die zweite Folge veröffentlicht, ne, wenn ich mich nicht irre. Oder, Olli?
Ja, ich glaube sogar, es ist die dritte. Ja, und ich bin natürlich ein absoluter Podcast-Fan und höre euch natürlich auch schon seit längerem. Und deswegen freue ich mich auch hier dabei zu sein und euch vielleicht auch ein bisschen mit unserem Insurance Monday Podcast kopieren zu dürfen.
Ja, sehr cool, dass du da bist. Jetzt hat Robin ja in der Einführung schon gesagt, wir wollen über SSI sprechen. Selbstbestimmte Identität, so kann man es, glaube ich, ganz gut übersetzen. Olli, du bist da auf jeden Fall deutlich besser im Thema als Robin und ich mit unserem Hörensagen oder gefährlichem Halbwissen wieder, obwohl das Thema ja auch nicht ganz neu ist. Also man hört seit einem Jahr, seit einem halben Jahr ungefähr immer wieder dieses Thema. Und ich habe auch in einem anderen Podcast gehört, wenn man tatsächlich SSI googelt, dann kommt man nicht zu diesem Thema, sondern SSI ist noch eine Abkürzung für diverse andere Themen. Deswegen hilf uns doch mal und unseren Hörerinnen und Hörern, was steckt hinter SSI, wo kommt es her und ja, warum ist der Hype aktuell gerade so groß?
Also ich fange erstmal mit der Begriffserklärung an. SSI steht für Self-Sovereign Identity, also selbstbestimmte Identität. Und das I hinten, das ist natürlich aktuell fokussiert. Aber wo kommt es eigentlich grundsätzlich her? In einem Satz erklärt, es ist die Redezentralisierung des Internets oder die Redezentralisierung der Digitalisierung. Warum macht man das? Also wir haben vor allem in den letzten 10, 15 Jahren erlebt, dass es entsprechende Ökosysteme sich entwickelt haben, die zu einer Zentralisierung geführt haben. Diese Zentralisierung kann man zum Beispiel ablesen in der Mächtigkeit von Google, von Facebook. Alles fokussiert sich im Sinne des Ökosystems auf wenige Parteien, Und dazu hat natürlich auch die Technologie beigetragen. Und man ist gar nicht mehr Selbstbestimmer seiner Daten und seiner Prozesse, sondern wird halt über die entsprechenden Ökosysteme, durchaus auch Amazon zu nennen, gelenkt. Und Self-Sovereign heißt halt, dass ich versuche, mit einem gewissen Technologieansatz das ganze Thema wieder zu dezentralisieren, zurückzubringen zum Kunden, zum Mitarbeiter, aber auch zur staatlichen Instanz, zu unserer Bundesregierung, die natürlich auch verloren hat im letzten Jahrzehnt, weil andere große Player hoheitliche Aufgaben übernommen haben. Und da komme ich jetzt zu dem I. Hoheitliche Aufgaben ist zum Beispiel Identität. Wir wissen alle, dass sehr erfolgreich der Facebook-Login, der Google-Login und jetzt auch der Apple-Login sozusagen eigentlich Identitäts- und Identifizierungs- und Autorisierungsaufgaben übernommen haben. Und dementsprechend entgegenzuwirken, versucht man halt jetzt mit diesem SSI-Ansatz hier das Ganze zurückzubringen zum Bürger und zum Staat. So, das ist jetzt trotzdem immer noch sehr abstrakt. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, wie ist das mit der Maus erklärt, dann würde ich durchaus auch mit dem sehr einfachen Beispiel Portemonnaie kommen. Das Portemonnaie in meiner Hosentasche ist sozusagen mein eigenes. Da stecken meine Karten drin, nur ich habe die Karten in meiner Ausweise. Kein anderer kann sozusagen auf mein Portemonnaie zugreifen. Und wenn ich mich ausweisen will, brauche ich auch keinen Dritten. Ja, also das heißt, nicht wie heute muss ich bei Facebook, bei Apple oder auch durchaus bei anderen großen Dienstleistern anfragen und sagen, identifiziere mich mal, also nicht ich identifiziere mich, sondern ich frage Videoident, ich frage Yes, ich frage Apple, bestätige, dass ich bin, sondern ich habe jetzt in meinem Portemonnaie meinen Ausweis und kann ihn entsprechend zeigen, online, wie halt bei den heutigen Verfahren auch, aber auch offline, das ganze System funktioniert also offline. Große Unterschiede ist wirklich, ich verfüge über die Daten, nur ich habe sie. Ich zeige die Daten nur denen, die ich möchte. Ich kann es offline tun. Das heißt, ich kann auch durchaus ein Auto damit öffnen, ohne dass ich eine Internetverbindung brauche, irgendeine Tür. Und ich bestimme, wer welche Daten sehen kann und ich kann noch nicht getrackt werden. Das sind wirklich diese neuen Themen, die hier ganz aktuell sind, auch im Sinne eines Zeitgeistes. Ja, es ist also etwas, was die Menschen in den letzten Jahren entwickelt haben und sagen, wir hätten gern wirklich die Kontrolle wieder zurück und auch die Politik. Und die Gesellschaft greift das auch und deswegen auch hier die Initiative.
Ja, bevor wir jetzt so in Anwendungsspiele später nochmal einsteigen werden, ist ja, glaube ich, so ein Beispiel, was, glaube ich, jeder kennt, der reist. Patrick, du hast es wahrscheinlich am Wochenende auch gehabt, dass ich quasi das Hotel buche, da eigentlich alles eingebe, alle Daten irgendwie eingebe. Und wenn ich eben einchecke im Hotel, dass ich dann eben nochmal alle möglichen Dinge ausfüllen muss. Ich muss so einen Beherbergungsschein ausfüllen und so weiter. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Anwendungsfälle, die gerade pilotiert werden, dass ich das eigentlich gar nicht mehr machen muss, sondern quasi mit einer Anwendung direkt einchecke, ne? Das ist, glaube ich, so ein Beispiel dafür, dass ich nicht noch irgendwie einen anderen Weg gehen muss, ne?
Ja, ich habe gleich noch ein zweites Beispiel auch jetzt vom Wochenende. Also da ich musste zwar nicht nochmal neu eine Rezeption quasi einchecken, aber ich musste meinen Corona-Test dann aktualisieren. Und es gab auch ein Testzentrum da im Hotel. Und da war es so, da musste ich meinen Personalausweis vorlegen, quasi, um mich da anzumelden, obwohl ich mich online schon registriert hatte. Und da, und das habe ich auch in diversen Artikeln schon gelesen, ist ja eigentlich auch ein Vorteil der elektronischen Identität im Vergleich zu der analogen, wenn ich die offline nutze. Ich meine, ich habe da jetzt kein Problem mit, aber ich habe ja meinen Personalausweis davor gelegt und die wollten ja eigentlich nur mein Bild mit meinem Namen zusammen wissen. Und wenn man das jetzt streng genommen sieht, dann konnte sie sich ja auch mein Geburtsdatum angucken, meine Adresse und alle Daten, die noch auf dem Personalausweis stehen. Und wenn ich jetzt ja meine digitale Identität habe, dann kann ich ja auch nur das der Person freigeben, was sie wirklich braucht, nämlich mein Bild und mein Namen. Ist ja auch ein Vorteil des aktuellen Offline-Dokuments.
Ja, absolut. Also nicht nur des Offline-Dokuments, sondern das ist ein Grundprinzip. Man nennt es Selective Disclosure. Das heißt, heute würde ich ja sozusagen meinen Ausweis irgendjemand geben, zum Beispiel der Autovermietung, und die würden eine Kopie davon machen. Ja, oder auch von meinem Führerschein. Und plötzlich hätten sie alle Daten. Eigentlich müssen sie nur wissen, ich habe einen Führerschein. Punkt. Sie müssten meinen Namen nicht wissen, Sie müssten meine Adresse nicht wissen, sondern ich müsste nur nachweisen, dass ich aktuell Führerschein besitze und eine entsprechende Führerscheinklasse. Und das kann man mit diesem Ansatz machen. Ich gebe praktisch der Relying Party, so nennt man halt sozusagen denjenigen, der halt den Ausweis lesen will, nur diese binären Informationen, ja, er hat. Und das wird ihm regulatorisch ausreichen. Ja, und das ist natürlich ein ganz neues Modell. Das ist das eine Modell. Und wir sprechen auch hier von einer Wallet. Du hast eben das Hotel-Case-Beispiel angebracht. Die Wallet hat natürlich die Eigenschaft, wie ein Portemonnaie, mehrere Ausweise zu sammeln, zu inkludieren. Und dann kommt auch der große Vorteil, wie jetzt bei diesem Hotel-Check-In-Case, dass ich kombiniere. Ich kann also beim Hotel-Check-In in einer Transaktion sowohl meinen Personalausweis zeigen, als auch meinen Mitarbeiterausweis. Und das passiert wirklich da. Und ich halte das Gerät an den Hotel-Check-In-Scanner. Beide Ausweise werden angefragt, beide werden übertragen in einer Transaktion. Und dementsprechend kann man sich unendlich viele Ideen da auch ausdenken, wie man denn etwas kombinieren kann aus der Wallet heraus. Ja.
Jetzt sind wir ja quasi im Wochenendmodus gerade unterwegs. Lass uns nochmal den Blick zurück aufs Banking, wo wir drei ja auch aktuell unterwegs sind, werfen. Wo siehst du denn Anwendungsfälle, insbesondere im Banking? Also vielleicht gibt es ja auch Unterschiede noch zwischen Sparkassen und herkömmlichen Banken. Aber was kann denn da dem Kunden oder auch den Mitarbeitern oder dem Institut durch dieses Thema SSI auch in der kommenden Zeit erleichtert werden?
Also es gibt vor allem jetzt erstmal den sehr naheliegenden Anwendungsfall. Und den haben wir auch entsprechend ja im Bundeskanzleramtprojekt, vielleicht sage ich da gleich noch ein paar Sätze dazu, entsprechend vorgeschlagen als DK. Und der ist auch von Frau Merkel als Schirmherrin und sozusagen Programmmanagerin so aufgenommen werden. Was heißt das, Kontoneuanlage? Ich kann mit meinem neuen Ausweis, der sich Base-ID nennen wird oder Basis-ID, über meine Wallet entsprechend ein neues Konto eröffnen. Und da ist wirklich der massive Vorteil, dass so eine Kontoeröffnung in wenigen Schritten und auch durchaus in Sekunden möglich ist. Ich muss halt nicht mehr offline in eine Filiale, ich muss nicht mehr durch Video-Ident, sondern ich gehe auf die Sparkassen, auf die Bank-Webseite, klicke Konto eröffnen. Die Sparkasse fragt mich nach meinem Ausweis. Ich schicke den Ausweis vielleicht noch mit 2, 3 Datenfeldern wie E-Mail-Adresse, wie Telefonnummer rüber zur Sparkasse. Im Hintergrund läuft die Kontoneuanlage über OSPlus und schwupps kriege ich meine SMS und meine Zugangsdaten und das Konto ist eröffnet. Ja, das könnte so in der Tat die schnellste Kontoeröffnung der Welt werden, wenn es das entsprechend etabliert und ist natürlich auf der einen Seite sehr kostenoptimiert, auf der anderen Seite eine hohe Usability, wenn der Kunde wirklich mit so wenigen Schritten und sehr schnell sein Konto eröffnen hat. Er muss nicht mehr in die Filiale und er hat auch nicht diesen Hassle mit Video-Ident und muss seinen Ausweis durch die Kamera wählen. Das ist schon ein wirklicher Vorteil. Der vielleicht etwas weiter entfernte Vorteil kann durchaus sein, dass solche Wallets natürlich auch von Dritten angeboten werden können. Also es ist durchaus, wir kommen ja gleich nochmal auch zur EU-Thematik, ist durchaus auch möglich, dass Banken als Wallet-Anbieter sich entsprechend positionieren können. Ich meine, was ist naheliegender, als dass ein digitales Portemonnaie, eine digitale Geldbörse auch von Banken besetzt werden kann? Und dann kann ich damit, wenn meine Ausweise in meinem Portemonnaie, in meiner S-App oder in meiner Banking-App sind, ein Kundenkontaktpunkt stellen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Ausweis zeigen muss, nehme ich meine S-App, meine Banking-App und halte die entsprechend an NFC-Leser. Über Bluetooth verbinde ich mich mit anderen Themen. Ich gehe ins Internet und plötzlich wird diese Banking-App noch wichtiger, als sie jetzt schon ist. Gleichzeitig können wir natürlich, das ist ein Riesenvorteil für die ökosystemische Idee, können wir unsere Banking-Infrastruktur dafür nutzen, diese Idee in die Breite zu tragen. Also wirklich zu sagen, der Kunde hat die Banking-App schon, ja, die tun sich unheimlich schwer, immer neue Apps runterzuladen. Er muss seinen Ausweis mit da rein provisionieren und schon haben wir eine Infrastruktur, die da ist, wiederverwendet. Das ist durchaus eine Idee und wenn man wirklich darüber nachdenkt, kann man sich wirklich nicht nur Türen öffnen, Prozesse initiieren, identifizieren, autorisieren, also in irgendwelchen Webseiten anmelden. Also da ist ein sehr breites Spektrum. Und das ist ja durchaus auch jetzt, wenn man sich die EU-Verordnung durchgelesen hat, die ja vor 2 Tagen veröffentlicht ist, das ist durchaus schon im Interesse der Europäischen Union und auch der Bundesregierung.
Ja, genau an der Stelle würde ich jetzt auch mal einhaken. Jetzt haben wir über Anwendungsfälle gesprochen. Ich glaube, im Banking gibt es einige, die heute eben mehr oder weniger schlecht gelöst sind. Gerade das Thema Identifikation über Postident oder das Video-Ident-Verfahren, was man eben nutzt, wo ich ja eigentlich einen digitalen Prozess ins Analoge überführe und dann wieder digitalisiere. Ich finde es selber auch total nervig, diesen Ident-Prozess durchzumachen. So, und da ist natürlich etwas, wo ich es hinterlegt habe, analog wie beispielsweise zu Yes oder VeryMe, wo ich mich halt aber auch vorher irgendwie da auch identifiziere. Muss. Das ist ja auch ein Drittanbieter letztendlich und nicht die Bundesregierung dahinter oder die Bundesdruckerei, die ja den Ausweis ausstellt, sondern das ist ja letztendlich auch ein Drittdienst, ja, erstmal. So, und daher finde ich das, glaube ich, ein ganz, ganz gute Anwendungsfälle da auch im Banking sind. Welche Rolle spielt denn, du hast es ja eben schon mal angedeutet, die Bundesregierung, auch die EU, die jetzt ja auch gerade sehr aktuell etwas veröffentlicht hat, magst du das nochmal so in so einen Kontext setzen? Vielleicht so angefangen mit der Bundesregierung, Stichwort hier Schaufensterwettbewerb im letzten Jahr, aber ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Aufklärung.
Also es gibt interessanterweise drei Ebenen und die haben auch zu drei unterschiedlichen Zeiten stattgefunden. Also in dem letzten Jahr sind sozusagen drei Schaufensterprojekte im Bereich Identifizierung und SSI ausgewählt worden. Schaufensterprojekte sind entsprechend größere Konsortienprogramme, wo halt die Idee SSI und überhaupt Identifizierung vom Wirtschaftsministerium auch gefördert entsprechend nach vorne gebracht werden sollen. Das sind sozusagen wirklich schon längere, ältere Initiativen. Unter anderem ist auch ID Union einer dieser drei Initiativen. Und da sind wir als Sparkassengruppe und DSGV ja auch als Partner dabei. So, das ist sozusagen die unterste Ebene. Die hat vor allem Aufgaben, im regionalen Bereich die SSI-Idee vertreten zu können. Das ist zum Beispiel, es geht so weit, dass auch Köln Teil von ID Union ist und dort überlegt, wie bringe ich einen Fischereiausweis in einer Identity Wallet. Ja, oder in Berlin ist das Thema, wie kriege ich den Studentenausweis in die Wallet. Also das sind diese sogenannten Schaufensterprojekte. Auf der obersten hoheitlichen Ebene gibt es das Bundeskanzleramtsprojekt. Dort hat Frau Merkel als Schirmherrin sozusagen die Wirtschaft aufgerufen, die SSI-Idee mit entsprechenden Use Cases zu unterstützen. Das heißt, die SSI-Idee im Sinne von, wie bringen wir denn den Personalausweis sozusagen die E-ID, die Basis-ID, wie ich es eben genannt habe, als Root-ID, also wirklich sozusagen als Mutter aller Identitäten auf das Handy in die Wallet. So, und wir sind mit einem Use Case dabei. 7 Use Cases sind ausgewählt worden aus allen Sektoren, also die Telekommunikation, der Handel, Dienstleistung, alles sind vertreten. Und diese 7 Use Cases sollen jetzt in den nächsten Monaten umgesetzt werden. Wir sind mit der Konto-Neueröffnung dabei. Wir heißt DK, das heißt mit uns zusammen die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Genossen, eine ING. Also das ist ein bunter Strauß, die halt sozusagen jetzt für Frau Merkel entsprechend zuliefern müssen. So. Dafür, das ist interessant, weil wir vor allem auch aus Bankensicht dann noch das ein oder andere regulatorische Thema vor der Brust haben. Also das ganze System muss ja nicht nur technisch funktionieren, sondern muss auch regulatorisch einen entsprechenden Rahmen finden, sicherheitstechnisch. Das ist durchaus eine Herausforderung. Aber wir auch als Sparkassengruppe oder auch als DK, wir sind da schon durchaus weit vorne dabei. Also ein Herr Schleweis hat also auch ein Frau Merkel mit entsprechender Präsentation in entsprechenden Terminen überzeugen können. Ich war jetzt selbst nicht dabei, aber ich habe schon gehört, dass Frau Merkel unseren Erläuterungen und die des Herrn Schleweis sehr aufmerksam zugehört. So, und jetzt ist seit 3 Tagen sozusagen wirklich der Hammer aus der Tasche geholt worden. Und jetzt hat die EU, ich glaube, so auch nicht erwartet, vor 2 Tagen, 3 Tagen einen neuen Vorschlag zu einer neuen EU-Verordnung herausgebracht. Sozusagen ein Upgrade, wobei Upgrade wäre fast schon zu gering formuliert, zur eIDAS-Verordnung. Die eIDAS-Verordnung ist sozusagen eine schon etwas ältere Verordnung, die digitale Identitäten im europäischen Kontext beschreibt. Und der Vorschlag ist jetzt in der Tat, dass die europäischen Länder eine sogenannte EU-ID herausbringen sollen und eine EU ID-Wallet, also wirklich eine Wallet auf Identity und auf EU-Ebene, um letztendlich das, was in den Schaufensterprojekten irgendwann mal geboren worden ist, vom Bundeskanzleramt aufgenommen und aufgegriffen worden ist, jetzt auf eine EU-Ebene zu transportieren. Was heißt das? Das heißt, wir werden perspektivisch, wenn das so umgesetzt wird, wie dort beschrieben, demnächst eine Wallet haben, ja, auf unserem Handy mit einem europäischen Ausweis, in dem ich mich in Europa bewegen kann, wie heute mit dem Euro. Na, also der Euro ist sozusagen mein Zahlungsmittel. Ich kann in Europa rumfahren und damit bezahlen. Demnächst werde ich eine Wallet haben, einen Ausweis. Und so ist die Idee, kann mich dort entsprechend auch bei anderen Webseiten anmelden, anderen Webseiten identifizieren. Ich habe meinen Impfausweis drauf, meine Personal, meine EU-ID und bewege mich in Europa mit dem Ausweis, so wie ich mich heute auch mit dem Geld bewege. Und das ist schon ein, wenn man das eine Weile verfolgt hat wie ich, das ist schon ein wahnsinnig weiter Wurf und großer Schritt. Ich bin gespannt, wie viel von diesem Vorschlag bleiben wird und wie auch die Umsetzung erfolgt. Aber ich würde sagen, es ist eher revolutionär als revolutionär.
Aber das würde doch auch bedeuten, wenn ich jetzt noch mal auf das Thema Wallet oder Banking-App auch im Speziellen komme, dass ich eigentlich das Thema Ident, dass es ja total sinnvoll ist, dieses Thema irgendwie ja, in eine feste App auf dem Smartphone zu legen. Und die muss dann eigentlich mit jeder Banking-App sprechen können. Und die Identität bleibt quasi auf dem Handy, beziehungsweise da, wo ich sie haben will als User, ne, digital. Und kann dann quasi diesen Part in meine Banking-App dann integrieren und da vielleicht noch andere Anwendungsfälle irgendwie auslösen oder so. Oder vielleicht auch mit einer Hotel-App oder keine Ahnung was. Aber eigentlich ist das quasi dann wie ich den Personalausweis heute in meiner Tasche habe, habe ich ihn dann in einer digitalen Wallet auf meinem Handy und kann aber dann bestimmen, was damit passiert und welche Türen ich vielleicht auch öffnen kann damit und welche nicht. Das ist richtig, oder?
Es ist, also grundsätzlich ist es nicht mehr dieses Vertreterprinzip, dass ich einen Dritten frage, zum Beispiel Google, Apple, gib jetzt einer Webseite meine Daten, damit ich mich entsprechend identifizieren kann. Ich habe die Daten in meinem Handy und das geht auch so weit, dass wenn das Handy verloren ist, und das ist ja ein Sicherheitsprinzip, ist auch mein Ausweis weg. Na, so wie ich heute mein Portemonnaie, wenn ich das verliere, ist das Geld, was da drin ist, das Bargeld, die Ausweise sind weg und ich muss sie wirklich neu besorgen. Ja, das ist ja bei diesem Vertreterprinzip mit zentralen Instanzen nicht der Fall. Das ist ja sozusagen nur virtuell, dieses Dreieck. Das ist halt der große Vorteil, auch durchaus mal ein Nachteil. Wenn ich mein Portemonnaie verliere, muss ich halt den ganzen Hassle hier wieder neu angehen, dann mir das zu besorgen. Aber das ist das Prinzip dahinter, ja. Und das heißt aber nicht, dass diese anderen Ideen, die du genannt hast, nicht durchaus in so eine Richtung pivotieren können, ja. Aber klar, also jetzt geht es wirklich darum, ich glaube, das wird auch eine spannende Herausforderung, wie integriere ich das in die entsprechende App-Landschaft, dass ich wirklich sozusagen den Platz auf dem Kundenhandy finde und auch das Ökosystem benutze. Denn wir als Banken, können ja nicht nur Nutznießer sein von solchen Credentials, wir können ja selber welche ausstellen. Ja, also das heißt zum Beispiel, bei der Sparkasse in Dresden gibt es Ideen im SSI-Kontext, sehr interessante, dass wir in diese Wallet, anstatt aus der Wallet nur zu konsumieren, auch in die Wallet hinein produzieren. Zum Beispiel, wenn der Kunde Mietnachweise braucht, Gehaltsnachweise, dann gibt es das wie Ausweis in die Handy und er könnte, wenn er halt eine Wohnung mieten möchte oder irgendetwas anderes und er muss in irgendeiner Form Einkommen oder Gehalt oder wie auch Geld nachweisen, kann er so einen Ausweis beziehen bei seiner Bank, bei seiner Sparkasse und dann seinem Vermieter direkt entsprechend aus der Wallet heraus nachweisen und das auch wieder in diesem Need-to-Know-Prinzip. Ne? Also das ist auch wieder dieses Prinzip von SSI. Wenn ein Vermieter wissen will, ich habe mehr als 2.000 Euro Einkommen monatlich, dann muss ich ihm nicht meinen Gehaltsnachweis zeigen, er hat alle Daten, sondern da reicht wieder über diese Wallet, er hat mehr als. Und mehr braucht er nicht. Und das ist auch mit dieser Technologie möglich und da können wir als Banken durchaus einsteigen und sagen, da gibt es durchaus viele Ideen, wo wir mit eigenen Bankdaten eigene Nachweise erstellen können.
Ja, Olli, wir sind schon fast am Ende unserer Folge wieder angekommen. Ich möchte jetzt ganz kurz noch in eigener Sache darauf hinweisen, schaut gerne mal bei uns auf unserer Website vorbei, plaudertaschen-podcast.de. Hier findet ihr alle Folgen, unter anderem natürlich auch diese und weitere Informationen über den Podcast. Wenn ihr auch mal interessante Themen für uns habt, die wir hier ansprechen sollen, dann meldet euch gerne per Mail bei uns oder natürlich auch über Social Media. Und ja, Olli, deinen Podcast verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Ich glaube, der wird sich auch sehr, sehr cool entwickeln. Ich habe eben noch mal nachgeguckt. Also zwei Folgen plus Intro sind gerade online, kommt ja ursprünglich aus einer Clubhouse-Talk-Runde bei euch. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin dabei. Ja, und vielen Dank, dass du unser Gast warst. Ich bin sehr, sehr viel schlauer geworden mal wieder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Robin, aber ich glaube ähnlich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade wenn wir in Richtung Anwendungsfälle denken, da gibt es so krass viele Möglichkeiten, wenn die Technologie und auch sagen wir mal, die Ausgestaltung jetzt einmal klar ist. Und da kann ich auch nochmal verweisen auf den Permanent Banking Podcast vom André Bayorath und von Kilian Thalhammer, die jetzt letzte Woche auch nochmal darüber gesprochen haben. Dann der Podcast von EY, von Christopher Schmitz, der ja auch schon mal bei uns zu Gast war. Da war das Thema SSI auch schon mal, aber in einer technischeren Sicht auch. Ich glaube, das Thema wird super interessant. Wir werden das sicherlich auch nochmal aufgreifen, gerade wenn es in die konkreten Anwendungsfälle geht. Danke dir, Oliver, dass du dabei warst.
Ja, vielleicht darf ich noch einen Satz sagen und die 10 Sekunden. Es ist natürlich.
Die hast du.
Also erstmal vielen Dank nochmal, dass ich hier dabei sein darf. Jetzt rede ich gar nicht mit der Brille eines Bank- oder Sparkassenmitarbeiters. Ich glaube, das ist für unser Europa, ja, wäre das ein ganz wichtiger Schritt. Wir wissen alle nicht, ob es funktionieren wird, aber stellt euch mal vor, so wie uns das Geld der Euro hat zusammenwachsen lassen, was würde es bedeuten, wenn wir eine gleiche ID hätten, eine gleiche Wallet, um uns entsprechend in Europa bewegen zu können? Wir haben zwar immer noch die Unterschiede der Sprache und das ist auch gut, aber es würde uns in Europa weiter zusammenrücken lassen. Und wenn wir zusammenrücken, ja, wird Europa auch immer wieder attraktiver für entsprechende Wirtschaftsinitiativen hier für Wachstum, ja, auch für nachhaltiges Wachstum. Also insofern geht es gar nicht darum, dass irgendein Einzelner von dieser Initiative den ein oder anderen Vorteil hat, unabhängig von all diesen interessanten Use Cases, sondern unser Europa könnte mit dieser Initiative stabiler werden, stabiler sein und sich auch dementsprechend weiterentwickeln. Und deswegen würde ich mich wirklich freuen, nicht nur als Bankmitarbeiter, wenn das nicht nur ein Vorschlag bleibt, sondern wirklich auch eine entsprechende Umsetzung finden wird.
Ja, danke dir, Olli.
Vielen Dank, ciao.
Ciao.
Ciao, macht's gut.